Im Studio ist jetzt Marc Sinan zu Gast. Marc Sinan, Multitalent, er ist Musiker, Gitarrist, er ist Schriftsteller, Künstler und ich würde auch sagen, ein Dokumentationskünstler, ein Dokumentationskomponist vielleicht. Marc Sinan verarbeitet nämlich mit seinen Werken auch Themen, bei denen die Sprache an ihre Grenzen stößt, wie der Völkermord an den Armeniern oder die Shoah. Jetzt hat er ein Friedensoratorium komponiert, anlässlich des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Befreiung heißt das Oratorium, Befreiung ein europäisches Oratorium. Am 2. Mai gibt es in der Akademie der Künste in Berlin eine erste Aufführung und ich freue mich sehr, dass du da bist, Marc. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Vor nicht ganz 2 Jahren sind wir hier im Studio zusammengesessen auf Radio 3. Da war gerade da ein Roman erschienen, Gleißendes Licht, der die türkisch-armenische Geschichte verarbeitet. Jetzt bist du als Komponist hier, denn, wie ich gesagt habe, am 2. Mai kommt dein Befreiungsoratorium auf die Bühne. Das ist vielschichtig. Beginnen wir mit dem Ausgangspunkt. Da liegen Geschichten von Zeitzeugen zugrunde. Was sind das für Geschichten?
Es sind 10 vielleicht ganz gewöhnliche Erzählungen von Menschen, die das Ende des Krieges erlebt haben, an sehr unterschiedlichen Orten in Europa und unter sehr unterschiedlichen Umständen. Und das ist eigentlich auch die Hauptmotivation, warum ich mich mit dem Thema beschäftigen wollte, weil ich 2021 mich begonnen habe, sehr intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen, ob man nicht anlässlich 80 Jahre Zweiten Weltkrieges ein Stück machen sollte. Und festgestellt habe, dass wir extrem wenig voneinander wissen in Europa und mich auch gefragt habe, ob dieses Nichtwissen vielleicht ein ganz wesentlicher Grund dafür ist, dass wir diesen Frieden, der im Westen von Europa 80 Jahre lang, im Osten von Europa versteht man das als 30 Jahre Frieden, dass der sich sozusagen so verflüchtigt hat, dass der uns wie Sand zerronnen ist zwischen den Fingern. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir eigentlich unsere Geschichte nicht kennen, zumindest nicht unsere gemeinsame Geschichte.
Welche Menschen sind das, die da zu Wort kommen? Wo hast du die gefunden? Wie hast du sie gesucht?
Das sind sehr unterschiedliche Perspektiven, sehr unterschiedliche Geschichten und auch sehr unterschiedliche Wege, wie die Geschichten zu uns gefunden haben. Wir machen das Oratorium mit 5 europäischen Ensembles aus 5 sehr unterschiedlichen Regionen des Kontinents. Aus Marseille ist Ensemble Sébaré dabei, aus Belgrad Ensemble Metamorphosis, aus Polen, aus Krakau, Spozielna Muzyczna und aus Italien, aus Montepulciano, das Ensemble degli Intrigati und dann eben mein Berliner Ensemble, die Marc Sinan Company und als Sänger sind dabei die 9 Vokalsolisten. Das sind also 5 sehr unterschiedliche kulturelle Kontexte, aus denen die Musiker und Musikerinnen kommen und mir war wichtig, dass die Geschichten, die wir erzählen, eine Anbindung haben an diese Ensembles, an die Biografien sozusagen der Menschen, an die Orte, an die Regionen. Das war der Ausgangspunkt. Dann haben wir versucht, über die Musiker und Musikerinnen an Geschichten zu kommen, also Geschichten sozusagen von Verwandten und Freunden. Da ist zum Beispiel dabei Paul Monnier, das ist der Vater von Sylvain Monnier, der Leiter des Ensembles in Marseille, Sébaré, der die Geschichte seines Vaters, der Partisan war, erzählt, der eigentlich zum Partisan sein, zum Maquisard sein gezwungen wurde, weil er verraten wurde. Dann war er jahrelang sozusagen im Wald, war da einer der Ältesten der Partisanen, erlebt die Befreiung von Clermont-Ferrand und wird einen Tag nach der Befreiung erschossen. Das ist natürlich eine unfassbar bewegende Geschichte, die auch die Familie bis heute bestimmt. Es ist aber im Kontext dessen, was wir an Geschichten erzählen, fast eine der leichteren. Also der überwiegende Anteil sind natürlich Geschichten, die in irgendeiner Verbindung mit Nationalsozialismus und Shoah stehen oder mit dem Völkermord an den Sinti und Roma und Geschichten von einer polnischen Freiheitskämpferin, Genoveva Noszkowska, die Zwangsarbeiterin eben in Berlin war, beispielsweise Batsheva Dagan, eine jüdische Frau, die ihre Familie verloren hat, die Zwangsarbeit in Schwerin leistete. Also es sind 10 fast zufällige Geschichten, die aber sehr genau immer diesen Kipppunkt beschreiben von jetzt ist noch Krieg und jetzt ist die Befreiung und eben auch ein bisschen uns insofern erschüttern müssen, weil diese Befreiung immer sehr ambivalent ist. Es gibt keinen einzigen Fall, wo das sozusagen eine strahlende, glückliche Befreiung ist, sondern es gibt immer das danach, das sozusagen bestimmt ist von dem davor.
Das Werk trägt auch den Titel Befreiung als Untertitel ein europäisches Oratorium. Oratorium ist ja ganz im Ursprung ein Werk, das eine biblische, eine geistliche Geschichte erzählt. Ist das auch ein Grund, weshalb das Oratorium
Nein, also das wäre die falsche Richtung. Also mit Sicherheit ist es kein religiöses Oratorium, was ich erzähle, vielleicht so ein postreligiöses, vielleicht ist dann sozusagen der Oratoriumstitel doch wieder ganz passend. Es ist vielleicht eher, also ich verstehe das eher im technischen Sinne als ein Singspiel, nur Singspiel hört sich zu fröhlich an. Mhm. Ein Melodram wäre auch passend als technischer Begriff, aber dann klingt das nach melodramatisch. Also Oratorium sozusagen, das erzählende Singen oder das Geschichte erzählen durch das Singen, das ist schon sehr passend, weil das ist auch das, was wir an dem Abend passieren. Also wir haben eigentlich für jede der 10 Geschichten einen eigenen Satz, ein eigenes Stück. Mhm. Und dann hören wir die Geschichte vorgetragen. Es spricht auch die Schauspielerin Susanne Wolf, die rahmt den Abend. Und dann haben wir 10 junge Sprecherinnen, die die Geschichten aus der Ich-Perspektive mit uns teilen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass
man die recherchierten Geschichten.
Die recherchierten Geschichten, genau, die zusammengetragenen, sauber gefassten Zeitzeugenberichte. Und dann wird das jeweils sozusagen nochmal versungen und in eine Musik überführt. Mhm.
Du hast schon erzählt, du arbeitest mit 6 Ensembles zusammen aus verschiedenen Ländern, Deutschland, Polen, Frankreich, aus Serbien, aus Italien. Wie habt ihr zusammengearbeitet und wie sieht das konkret aus dann am 2. Mai? Kommen die alle nach Berlin?
Also jedes dieser Ensemble hat 2 Kammermusikstücke von mir geschrieben bekommen. Das sind sozusagen ihre eigenen Stücke. Das ist zum Beispiel jetzt im Falle meines Ensembles die Vertonung der Biografie von Batsheva Dagan und von Brigitte Rosso. Das ist eine Überlebende dieses kollektiven Suizids in Demmin gewesen. Das sind sozusagen die 2 Berliner Geschichten. Wir haben also 2 Kammermusiken und diese Kammermusiken haben quasi eine Orchesterbegleitung ad libitum. Also man kann die als Kammermusik spielen, man kann die aber auch sozusagen in eine Orchesterbegleitung hineinsetzen. Und so hat jedes der Ensemble 2 Stücke erarbeitet. Und wenn die Ensembles diese Kammermusiken spielen, werden die anderen Mitmusizierenden zum Orchester und umgekehrt. Und so kommen wir sozusagen zusammen und haben ein multiperspektivisches Orchester, das immer wechselnde Solisten hat.
Es sind ja Chöre auch dabei, Profiköre haben wir gehört und auch Laienchöre. Wie sind die Laienchöre da eingebunden?
Also das ist für mich eigentlich fast der bewegendste Moment, weil die Laienchöre haben die Funktion, dass quasi wir einerseits diese Hierarchie auflösen zwischen professionellen Musizierenden und dem Musizieren als Akt des gemeinsamen Sprechens oder des Miteinander Musizierens. Wir vergessen so oft den Grund, warum wir musizieren. Das hat ja immer etwas Gemeinschaftsstiftendes. Und deshalb war mir diese Integration von Laienchören so wichtig. Und ich glaube, man wird das an dem, wenn zumindest meine Hoffnung aufgeht, meine dramaturgische, man wird an dem Abend merken, dass man sich des Zugangs des musizierenden Laiens nicht entziehen kann. Das ist wie eine Maske, die fällt. Es ist quasi der Einbruch der Realität. Wenn Laien von solchen Geschichten singen, dann ist das einfach noch bewegender, weil die ja gar nicht diese professionelle Fassade um sich herum aufbauen können. Das heißt, ich nehme das jetzt mal vorweg. Wer den Abend hören wird, wird erleben, dass an einem bestimmten Punkt des Abends Laiensänger aufstehen und mit uns beginnen zu musizieren und auch diese Geschichten im Publikum zu verteilen. So, ne?
In Form eines Textes.
Sie machen sich auch zu Zweitzeugen. Das ist so ein schöner Begriff, den ich gelernt habe von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist ein Projekt Zweitzeugen, das sich zur Aufgabe gestellt hat, dass man die Zeugenberichte von Menschen, die das Ende des Krieges erlebt haben, verinnerlicht und die dann weiterträgt, wenn die nicht mehr selber dazu physisch in der Lage sind, weil sie nicht mehr leben oder weil sie zu alt sind und so weiter. So, ne? Mhm. Und dieses Prinzip haben wir sozusagen übernommen für die Chöre und die machen das quasi an diesem Abend auch und singen dann auch mit. Und es gibt am Schluss einen großen Hymnus, in den alles mündet. So eine Art gestürzte Ode an die Freude, so eine Ode der Demut, würde ich sagen, die auch verschiedene Texte von verschiedenen europäischen Autorinnen bekommen hat, die wir in verschiedenen Sprachen gleichzeitig singen können.
Wir haben einen Ausschnitt vorbereitet, ein Dies Irae. Das ist ja eigentlich ein Teil der Beginn der Sequenz einer Totenmesse, Tag des Zorns.
Ja, es ist die Beschreibung sozusagen dieses biblischen Tages des Zorns, aber in dem Fall ein Zitat, denn der Dirigent Raphael Schächter hat gemeinsam mit dem Zeugen, den wir zu Wort kommen lassen, Edgar Kraser, 16 Mal in Theresienstadt das Requiem von Verdi aufgeführt mit Ghetto-Insassen sozusagen, mit Bewohnern des Ghettos. Und es gab einen ganz wichtigen Moment für den Dirigenten, nämlich dann, als die SS-Offiziere eingeladen waren, um quasi Publikum zu sein. Und dieses Dies Irae ist quasi wie eine Art Warnung gewesen oder eine Art Message gewesen, die der Schächter den Nationalsozialisten geben wollte, nämlich euer Tag wird kommen. Und das ist das Zitat sozusagen. Deshalb ist das Verdi-Requiem als Fragment sozusagen zu hören.
Ausschnitt aus dem zehnsätzigen Befreiungsoratorium von Marc Sinan, Komponist dieser Befreiung, am 2. Mai zunächst hier in Berlin zu sehen und dann bis zum 11. Mai in der Berliner Akademie der Künste.
Also wir spielen am 2. Mai hier. Am 8. Mai ist die eigentliche Premiere in Augsburg, weil es ein Auftrag sozusagen des Friedensfestes in Augsburg ist. Und vom 2. bis zum 11. steht eine große Installation auf dem Pariser Platz.
Da war der Laienchor zu hören, oder?
Das ist ein Chor aus Montepulciano. Wir haben aufgenommen in der Musikschule von Hans-Werner Henze. Also die heißt Hans-Werner Henze Musikschule, weil Hans-Werner Henze ja eben dort so viele Jahre lebte und arbeitete. Das ist das Ensemble degli Intrigati, die diesen Laienchor aus Montepulciano begleitet haben.
Marc, du verarbeitest mit deinen Werken ja immer wieder tiefgreifende gesellschaftspolitische Themen. Die NSU-Morde waren dabei, die Shoah, der Völkermord an den Armeniern. Worin besteht in deiner Meinung nach die Kraft der Musik jetzt auch hier in dem Befreiungsoratorium? Kann die Musik vielleicht mehr oder anders etwas vermitteln, als Worte es tun, als Worte allein es tun?
Also wir leben ja in einer Zeit, in der man sich das eigentlich jeden Tag fragen muss, ob das, was man tut, sinnvoll ist. Ne? Und ich bin gerade...
Warum? Du meinst, als Künstler muss man sich das fragen?
Ich glaube, als Mensch muss man sich das fragen. Außer man hat einen Beruf, von dem man weiß, dass er an sich sinnvoll ist, wie Pflege oder Bäcker oder Erzieherin. Also diese Dinge sozusagen, die wir wirklich brauchen, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben. Also wir müssen uns das alle fragen, sozusagen, welchen Beitrag leisten wir für dieses große Ganze. Und Musik machen erscheint erstmal als etwas
Orchideenhaftes.
Das hast du schön gesagt, ja.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile...
Nicht, dass ich das teile, aber...
Ich komme davon tatsächlich ein wenig weg, weil wir doch in einer Zeit leben, in der man beobachten muss, dass die Wirklichkeit eine dermaßen fiktionale Absurdität angenommen hat, dass ich gleichzeitig im Rückschluss sagen muss, diese absurde Wirklichkeit würde nicht entstehen, hätten wir sie nicht vorher erzählt. Also ist das Apokalypse, ist das Mahabharata, ist das ein schlechter Hollywood-Film, ist das Kafkaesk, ist das 1984, all diese Dinge werden ja jetzt ruchbar. Also wir sehen, dass das alles in Wirklichkeit übersetzt wird und das kann nur deshalb in Wirklichkeit übersetzt werden, weil es jemand vorher erzählt hat. Wenn man nicht vom Fliegen spricht, wird man nicht fliegen können. Und weil wir ja so eine beschränkte Auffassungsgabe als Menschen haben, erzählen wir ja von jeder Generation zu Generation wieder neu. Na, wir müssen ja sozusagen wieder erfinden und wieder teilen können, weil auch wenn wir von Geschichte erzählen, erzählen wir eben. Wir lernen ja Geschichte nicht aus einer Excel-Tabelle. Und ich lerne in dieser Zeit, wie wichtig das ist, dass wir uns damit beschäftigen, was wir und wie wir die Dinge erzählen. Und Musik ist ein ganz wesentlicher Anteil dessen. Das Wort allein ist nicht in der Lage, die vollständige Wirklichkeit abzubilden. Meredith Monk sagt so schön, Musik sagt alles das, was zwischen den Worten stattfindet.
Marc Sinan, vielen Dank für den Besuch heute. Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt geben. Sein Friedensoratorium wird hier am 2. Mai in Berlin voraufgeführt. Und dann ist es in einer Installation zu sehen auf dem Pariser Platz bis zum 11. Mai. Und die Uraufführung ist am 8. Mai, am Tag der Befreiung in Augsburg.
Fantastisch, vielen Dank.
Einen schönen Tag.
Danke dir auch.